Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Es ist Tag 6 von Luftangriffen auf Gaza und von Raketenangriffen auf Israel. Ein Ende ist nicht abzusehen. Israel droht gar mit einer Ausweitung. Wie soll das weitergehen? Gibt es einen Ausweg und was können Länder wie Ägypten oder die USA ausrichten in diesem nicht enden wollenden Konflikt? Antworten auf solche Fragen hat Irene Meyer, langjährige Nahost-Korrespondentin von Schweizer Radio DRS. Sie ist Gast bei Elisabeth Pestalozzi.
Das Tagesgespräch.
Irene Meyer, was jetzt passiert zwischen Israel und den Palästinensern, angefangen mit dem Anschlag auf einen Militärchef der Hamas vom letzten Mittwoch, das erinnert ganz stark an die gewalttätigen Auseinandersetzungen vor 4 Jahren. So einmal vor 4 Jahren sind Sie selber in der Region gewesen, als Nahost-Korrespondentin von Schweizer Radio DRS. Wenn Sie jetzt Schlagzeilen heute hören, was geht Ihnen da durch den Kopf?
Es erinnert mich natürlich sehr stark an Krieg vor 4 Jahren. Es ist praktisch ein Déjà-vu von dem Horror. Es ist eine Eskalation innerhalb von ein paar wenigen Stunden und Tagen. Eine Dynamik, die sehr ähnlich ist. Es sind die gleichen Bilder oder ähnliche Bilder. Hier schon hat man gewusst, dass der Krieg das Problem nicht löst, den Konflikt nicht löst. Man weiss es auch heute. Es ist praktisch eine überflüssige Eskalation. Wir beschäftigen im Moment natürlich Zivilisten. Das sind Geiseln von dieser Gewalt. Vor allem Kinder. Also, die sind vor 4 Jahren schon schwer traumatisiert worden. Die erlebe ich nochmals gleich. Und dann frage ich mich schon, was ist mit denen in 10 Jahren, wenn die erwachsen sind?
Sie sagen, gleiche Bilder, ähnliche Bilder. Was sind die stärksten Bilder, die Sie auch mitgenommen haben von, sagen wir mal, vor 4 Jahren?
Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, also die traumatisierten Kinder, wenn man sich den Gazastreifen vorstellt, das kann man sich fast nicht, wenn man nicht dick ist. Das ist so ein übervölkerter Küstenstreifen. Da sind die Leute so eng, nicht so eng. Sie haben keinen Ausweg, es ist keine Grenze noch, ausser jetzt ein bisschen Raffach. Es gibt keinen Schutzraum. Und wenn man dann sieht, die Bomben auf den engen Raum fallen, das sind die stärksten Bilder, so die Ausweglosigkeit und die zusammengepferchten Leute.
Was ist anders? Gibt es etwas, was jetzt sich der Konflikt heute zu dem von 4 Jahren unterscheidet?
Also das Erste ist, dass Israel nicht mit der gleichen Wucht und Gewalt angefangen hat. Vor 4 Jahren sind in den ersten Tagen schon hunderte Palästinenser getötet worden oder umgekommen. Das ist anders. Israel probiert gezielter vorzugehen. Die grosse Veränderung ist, dass sich die regionale Machtordnung verändert hat. Also die arabischen Aufstände und Revolutionen haben das Umfeld völlig umflügt. Muss sich erinnern, vor 4 Jahren ist in Kairo der Hosni Mubarak Präsident gewesen. In dem Krieg war er praktisch ein Alliierter gewesen von Israel. Er hat Palästinenser im Stich gelassen, er hat Grenzen nicht aufgetan. Jetzt ist der Islamist, der Muslimbrüder Morsi, Präsident. Die Islamisten sind in der ganzen Region im Aufwind, im Aufschwung. Es gibt neue Akteure. Die Türkei ist wichtiger geworden. Golfaraber, Katar. Die arabische Welt ist selbstbewusster geworden, die Hamas hat mehr Unterstützung, das Ganze ist viel, viel gefährlicher und viel unberechenbarer.
Der ägyptische Präsident Morsi, der probiert eigentlich noch so etwas wie einen Waffenstillstand anzubringen vor ein paar Tagen. Das hat nicht geklappt. Was ist eigentlich der Grund jetzt für die plötzliche Eskalation genau jetzt?
Also es wird erst jetzt so Detail bekannt. Offenbar ist praktisch ein Waffenstillstand ausgehandelt gewesen letzte Woche. Und dann ist der Militärchef von der Hamas, der Jabari, ermordet worden und dann ist das Ganze eskaliert. Gründe sind ganz viel. Also wenn man von der israelischen Seite mal schaut, es ist sicher Wahlkampf. In Israel gibt es Parlamentswahlen 2013 im Januar. Der Premier Netanyahu wird die Wahlen gewinnen, das ist sicher. Da hat es also nicht nötig jetzt mit dieser Eskalation im Gazastreifen. Aber er will als Premier gewählt werden, der für die Sicherheit von Israel schaut. Er will als Premier gewählt werden, der den Terror abwehrt. Er will Israel als bedrohte Nation präsentieren. Das ist ein Grund. Liberale Zeitungen wie Haaretz schreibt, es könnte auch wie ein Testlauf sein, im Vorfeld von einem möglichen Iran-Krieg, Waffen testen und die Stimmung von der internationalen Gemeinschaft. Es hat sicher auch damit zu tun, dass Palästinenser versuchen, also die gemäßigte Fraktion von Präsident Abbas, ihre auf diplomatischem Weg eine Aufwertung überzukommen, einen UNO-Beobachterstatus. Das passt in der israelischen Regierung auch nicht. Also es gibt ganz verschiedene Gründe.
Wenn wir noch schnell ein bisschen in Israel und in der Innenpolitik bleiben, die Wahl von Netanyahu, Sie haben selber gesagt, die ist eigentlich nicht umstritten. Der wird wiedergewählt. Am 22. Januar sind Wahlen. Ist das nicht noch ein riskantes Vorgehen? Ich meine, wenn der Konflikt jetzt eskaliert, wenn die Hamas zurückschießt, wenn es Opfer gibt in Israel, dann kann der Schuss ja buchstäblich hinten rausgehen.
Kurzfristig vielleicht nicht. Und ich glaube, die Regierung rechnet eben nur in kurzfristig. Also im Moment, das ist immer der Effekt bei solchen Situationen, dass sich nachher, wenn ein Staat oder eine Bevölkerung bedroht ist, dann sammeln sie sich hinter der Regierung. Wir haben in Israel jetzt wirklich eine sehr, sehr rechte Regierung. Und viele Israelis sind nicht einverstanden mit dieser Politik. Aber wenn das Land bedroht ist, wenn Raketen bis auf Tel Aviv fallen oder sogar Richtung Jerusalem, dann sammeln sie sich hinter dem. Es kann einfach langfristig ein Bumerang werden, wenn Hamas zurückschlägt, wenn sich alles verhärtet und wenn es dann wirklich zu einer Bodenoffensive kommt, dann sieht es anders aus.
Zum Stichwort Bodenoffensive. Der Netanyahu sagt ja jetzt im Moment, er will die Angriffe möglicherweise ausweiten. Bodenoffensive ist eher ein bisschen im Hintergrund geraten, wieder in der Argumentation. Muss man auch die Ausweitung in diesem Kontext von der Wahlen anschauen?
Also ich glaube, die nächsten paar Tage sind entscheidend. Das kann in beide Richtungen gehen. Man kann wirklich nichts voraussagen. Also Bodenoffensive ist als Drohkulisse da. Die Soldaten stehen bereit. Gleichzeitig wird verhandelt in Kairo. Also Israel hat auch einen Gesandten geschickt auf Kairo. Das heisst, Israel ist auch interessiert an einem Waffenstillstand. Es wird einfach ein sehr, sehr hartes Ringen geben um den Waffenstillstand. Es ist immer noch alles off. Im Moment sieht es so aus, dass die Regierung von Israel darauf setzt, einfach noch mehr zu bombardieren. Jetzt gestern hat sie angefangen, gezielt Wohnhäuser zu bombardieren, wo Hamas-Leute drin wohnen. Das heisst, darum haben wir auch die Zahl der Zivilisten, die immer mehr steigt, weil das ist so eng bebaut. Da sind grosse Familien. Gestern ist eine Familie von 11 Leuten dann so getötet worden. Und das kommt immer mehr, wenn man sieht, wie eng das die Verhältnisse sind im Gazastreifen. Aber das wird in den nächsten Tagen einfach noch mehr Bombardierungen geben.
Schauen wir doch gerade noch ein bisschen in den Gazastreifen und in die Politik der Palästinenser, konkret bei der Hamas. Warum bleibt die Seite so unerbittlich? Man sagt ja auch, dass Israel sage, wenn Hamas schweige mit den Waffen, dann käme ein Waffenstillstand in die Nähe. Warum ist Hamas so unerbittlich und schießt entsprechend zurück?
Das ist einfach die Runde von Gewalt, weil wir bewegen uns hier an einer Oberfläche. Das kann in 3-4 Jahren wieder das Gleiche sein. Es war vor 4 Jahren das Gleiche. Das Grundproblem wird nicht behandelt. Es ist wirklich ein Symptom, was wir hier sehen. Es ist Gewalt und Gegengewalt und Gewalt und Gegengewalt. Und Hamas fühlt sich jetzt natürlich in einer starken Position, gerade in dem neuen Umfeld, das wir erwähnt haben, mit den Islamisten im Hintergrund. Hamas hat in der letzten Zeit, sie versucht sich zu neu orientieren im Ganzen, in diesen Umwälzungen. Und von dort her ist natürlich der gleiche Effekt wie auf der israelischen Seite. Es gibt ganz viele Palästinenser, die Hamas überhaupt nicht mögen, die auch mit dieser Politik nicht einverstanden sind. Aber jetzt sieht man schon an den Reaktionen im Westjordanland und in der arabischen Welt, jetzt sammeln sich die Leute auch wieder hinter der Hamas.
Welche Rolle hat denn da der Palästinenser Präsident Abbas? Wie geht er? Was hat er für einen Einfluss auf die doch sehr extreme Hamas?
Praktisch keinen. Also, er ist sehr eine schwache Figur geworden. Wenn man jetzt in der Westbank unterwegs ist, sagen die Leute auch, er ist sehr unbeliebt unterdessen. Er wird einfach als total machtlos angeschaut. Jemand, der nichts mehr bewegen kann. Und er ist natürlich auch ganz gefangen in dem Dilemma. Er hat ja probiert, an der UNO die Eigenstaatlichkeit zu erreichen und ist dort auch abblitzt. Also er spielt im Moment praktisch keine Rolle.
Stichwort UNO und Eigenstaatlichkeit, das wird jetzt bald wieder mal traktandiert. Wie sehen Sie da Perspektive jetzt unter dem Eindruck vom Konflikt, der jetzt am Laufen ist, Irene Meyer?
Ich weiss gar nicht, ob es Ende November wirklich zu dieser Abstimmung kommt von der UNO. Sicher ist, dass die Amerikaner und Israelis gegen das sind. Und dann fragt man sich einfach, was das für eine Haltung ist. Weil wenn die Palästinenser, also die gemäßigten Palästinenser, wieder an was sicher einen ist, probieren auf diplomatischem, gewaltfreiem Weg, auf den Weg zu gehen zur Eigenstaatlichkeit, dann torpediert man da. Gleichzeitig sagt man aber, man sagt für zwei Staatenlösung, das geht nicht auf. Auf der anderen Seite, glaube ich, das Verständnis ist relativ gross von vielen Staaten und die würden das unterstützen.
Aber vermutlich nicht im jetzigen Zeitpunkt, wenn alles so unter dem ungewissen Stern von dem momentan schwelenden Konflikt steht.
Ich glaube, das hat einen Einfluss, ja.
Jetzt Jetzt haben wir die Region probiert, ein bisschen in Israel, in den Palästinensergebieten anzuschauen. Machen wir noch einen Blick nach aussen oder von aussen. Sie haben es schon erwähnt, Irene Meyer. Ägypten spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Die Figur vom Präsident Morsi, er, der jetzt ganz klar Hamas unterstützt, kann er da überhaupt noch eine Vermittlerrolle haben, die er ja eigentlich noch hat bis vor ein paar Tagen?
Also wirklich, der Ball liegt jetzt im Moment gerade zu Kairo. Der Morsi ist von so einer zentralen Figur geworden und der ist in einem wirklich ganz schwierigen Dilemma. Ich habe gesagt, vor 4 Jahren war der Mubarak da und der Morsi hat gesagt, mit dieser Politik, von indifferenter Politik und alliierter Politik praktisch zu Israel, mit der höre ich mir auf. Er muss jetzt also liefern. Also er muss, also meint er, die Solidarität mit den Palästinensern demonstrieren. Gleichzeitig ist er in der Abhängigkeit von den Amerikanern. Die Ägypter kommen immer noch 1,5 Milliarden Militärhilfe jedes Jahr über. Und er hat ein Friedensabkommen mit Israel zu erfüllen. Er kommt innenpolitisch, ist die Situation zu Ägypten auch nicht einfach. Es gibt keine Verfassung, es gibt kein Parlament. Er ist selber auch umstritten. Also er muss in einer ganz, ganz schwierigen Situation da balancieren. Bis jetzt, denkt mir, macht er das relativ gut. Er hat gerade am Anfang seine Leute, also den Premierminister, auf Gaza geschickt. Heute oder morgen geht wieder jemand aus der Regierung. Also er demonstriert wirklich Solidarität und erfüllt so sicher das, was die Leute erwartet. Für ihn ist es einfach schwierig. Es geht nicht nur um Solidarität mit den Palästinensern, sondern er ist ein Muslimbrüder gsi oder ist immer noch einer. Und Muslimbrüder sind eigentlich die Dachorganisation von den sunnitischen Islamisten. Das heisst, Hamas ist wie eine Tochterorganisation. Und da muss er Stellung nehmen zugunsten von denen. Und darum probiert er jetzt wirklich fieberhaft einen Waffenstillstand zu erreichen, wo die Hamas dahinter steht.
Man sagt, der Morsi auf dem diplomatischen Parkett, noch der Morsi gegenüber den Ägyptern selber, weil ja einerseits auch die Palästinenser stark unterstützen, wenn ich das richtig verstanden habe, aber dann eigentlich noch ein klares Bekenntnis von ihrem Präsidenten wollen. Wie ist dort der Spagat vielleicht ein bisschen zu beschreiben?
Genau, also die Ägypter, ich glaube wirklich, die ägyptische Bevölkerung reagiert, wenn es zu einer Bodenoffensive kommt und wenn es so schlimme Bilder und zu einem so schlimmen Verlauf kommt wie vor 4 Jahren, wird die ägyptische Öffentlichkeit nicht ruhig gewesen. Es hat unter Mubarak ein paar Demonstrationen gegeben, die sind aber gerade wieder niedergeschlagen worden. Ich bin sicher, die werden reagieren und es werden auch die anderen arabischen Staaten reagieren.
Und reagieren im Sinne von zuerst einmal Demonstrationen?
Demonstrationen. Ich habe gestern gelesen, dass erste Parteien aufrufen, auf Gaza selber zu gehen. Also wenn Rafah off ist, dass sie wie eine Menschenkette bilden wollen, also so ihre Solidarität mit den Palästinensern zu Gaza demonstrieren. Und das würde natürlich die Situation unberechenbar machen.
Und das wäre natürlich dann auch für den Präsident Morsi in seinem diplomatischen Verhandeln mit den anderen Ländern extrem schwierig.
Genau. Und wenn wir jetzt zum Beispiel von Rafah reden, also das ist ja der einzige Ausgang, den die Gaza-Leute überhaupt haben. Also wenn ein Rafah auftut, anders als der Mubarak das gemacht hat, dann kommen dann alle raus, die bedroht sind, und unter denen kommen eben dann auch Extremisten raus. Das heisst, die Situation kann nachher auf dem Sinai, auf dieser Wüstenhalbinsel, wenn die dort hingehen, außer Kontrolle geraten, und das ist nicht im Interesse von Morsi und natürlich auch nicht von Israel.
Abgesehen von Ägypten, auf dem ganzen internationalen Parkett eine wichtige Rolle spielen selbstverständlich die USA. Jetzt mit dem wiedergewählten Präsident Obama, was ist von ihm zu erwarten oder was halten Sie von seinem Agieren in diesem Konflikt?
Also er hat ganz klar Stellung genommen zugunsten von Israel. Er hat gesagt, Israel hat jedes Recht auf Selbstverteidigung. Und das ist so. Der Satz, den er einfach nie sagt, ist, Palästinenser haben auch ein Recht auf ein besseres Leben. Man muss sich wirklich auch fragen, ist die Frage richtig gestellt? Was bringt Israel Sicherheit? Ist es der Krieg? Ist es Gewalt? Ist es die Feindschaft? Ist es die Abschreckung? Oder ist es nicht doch der Frieden? Also ist das wirklich der richtige Weg? Und ich glaube, das ist eben, das liegt in dem ganzen Konflikt, wo man immer wieder sich erneut und neue Wellen von Gewalt liegt dem zugrund. Der Konflikt hier ist Besatzung. Die Israelis sagen, sie haben den Gazastreifen nicht mehr unter Besatzung. Das stimmt, sie haben die Siedlungen abgebrochen, die Siedler sind weg. Aber Israel kontrolliert alle Grenzen, vom Wasser, vom Land, in der Luft. Es regelt den Gazastreifen seit 5 Jahren ab. Es ist letzthin bekannt worden, dass die Israelis sogar ausrechnen, wie viele Kalorien Palästinenser im Gazastreifen brauchen, dass sie überleben können und so auch die Warenzufuhr, den Warenfluss noch dementsprechend regelt. Also, das ist über so eine Perspektivlosigkeit und so ein Elendsleben in dem Gaza-Streifen. Und man muss Grundprobleme angehen. Besatzung ist das Grundproblem. Und der Obama, der Präsident Obama, hat in seiner berühmten Kairo-Rede gesagt, er will die Siedlungspolitik nicht mehr dulden, er will keine neuen Siedlungen. Und hat aber in den letzten 4 Jahren, als er Präsident war, hat er einfach nichts gemacht. Der Konflikt ist genauso weit wie vorher.
Jetzt ist er ja wieder gewählt, also jetzt ist er quasi wieder sicher in seinem Amt. Wir können sagen, ein Jahr vorher ist Wahlkampf, dort sind alle Präsidenten extrem zurückhaltend. Sehen Sie irgendein Anzeichen, dass er dort noch kann oder möchte weitermachen, wo er mit seiner berühmten Kairo-Rede von vor 4 Jahren mal angesetzt hat, oder ist das vergeben?
Also im Moment sehe ich kein Anzeichen, ich sehe einfach eine relativ konfuse amerikanische Politik in diesem Raum. Also die Amerikaner haben auf die Aufstände und Revolutionen verwirrt und eigenartig reagiert. Man sieht das jetzt zum Beispiel auch, also die Islamisten im Gazastreifen, die Hamas wird verfolgt, das sind Finden. Die Islamisten, auch Muslimbrüder Syrien, die gegen das Assad-Regime kämpfen, die unterstützen wir, die unterstützen die Amerikaner, die unterstützen den Westen, und das zeigt, wie widersprüchlich die ganze Politik ist.
Die widersprüchliche Politik, gibt es da schon mal auf der politischen Ebene einen Ausweg, wo da wieder eine Klarheit ankommt, oder ist das so widersprüchlich, dass auch jeglicher Lösungsversuch eigentlich dieser Widersprüchlichkeit zum Opfer fällt?
Es ist halt wirklich jetzt die ganze Situation so unberechenbar und chaotisch, und es ist halt auch eins der zentralen Problem ist, dass man mit verschiedenen Ellen misst, oder? Das kommt immer wieder in der arabischen Welt. Und das sagen ihnen auch viele Bürger überall in diesen Ländern, Ägypten. Je nach Situation, wird das gleiche Problem anders betrachtet. Und solange das so ist, sieht man keinen Ausweg. Das wird immer sehr punktuell alles behandelt.
Die Region ist extrem geschüttelt. Man redet jetzt über den Konflikt Israel-Gaza. Wir haben in Syrien einen Konflikt. In Iran droht möglicherweise ein Krieg. Sie haben es angetönt. Was heisst das für die ganze Region? Also die, mit den Flüchtlingsströmen und mit den Opfern. Haben Sie da ein Bild, was das könnte für eine Zukunft in dieser Region heissen, Ihren Meier?
Man kann wirklich nichts voraussehen. Es ist alles im Aufruhr. Und darum ist jetzt, glaube ich, die Situation sehr, sehr gefährlich im Moment. Und wenn wir am Anfang von dieser Bodenoffensive geredet haben, womöglich könnte kommen, das ist, glaube ich, wirklich ganz entscheidend, weil man kann nicht voraussagen, was dann passiert. Es kann Syrien provoziert sein, es kann Jordanien reagieren, Libanon, Türkei. Und dann haben wir wirklich in dieser ganzen Region einfach ein Chaos und ein Krieg.
Dabei vor 2 Jahren war es so etwas wie Hoffnung in dieser Region, wo der arabische Frühling angefangen hat, wo es aussieht nach in den verschiedenen Ländern, nach Bewegungen für mehr Demokratie. Wie gross ist die Gefahr, dass in diesem grossen Konfliktraum jetzt auch die ganze Energie wie im Krieg verpufft?
Es sind auch verschiedene Ebenen. Also ich denke, das, was hier als arabischer Frühling bezeichnet wird, das ist eine ganz tiefe Umwälzung, eine ganz tiefe und eine ganze entscheidenden und historischen Prozess, der angefangen ist. Aber man weiss nicht, was für einen Ausgang der nimmt. Ich glaube, es hat angefangen, dass das arabische Individuum sich zum Bürger entwickelt, also verwachen zum Bürger. Weil ein Araber oder eine Araberin, wenn man jetzt zum Beispiel Ägypten nimmt, das 90-Millionen-Land, die haben praktisch keine Bedeutung gehabt, kein Bewusstsein, keine Würde, nichts. Und das ist jetzt etwas, wo wach wird. Aber das sind so wahnsinnig tiefe Umwälzungen, dass man einfach das nicht sagen kann. Das ist parallel, und gleichzeitig gibt es eine neue Machtordnung, die politischen Kräfte, das hat ja der Bürger mit dem nichts zu tun, die politischen Kräfte, die Organisationen ringen um Macht, um Einfluss, das wird alles noch mit der Religion vermischt. Also das spielt sich so auf ganz verschiedenen Ebenen ab.
Gehen wir zum Schluss von dem Gespräch. Irene Meier, nochmal auf die Ebene von Israel und dem Gaza-Konflikt, den wir haben. Wir haben es angetönt, es ist schon fast im 4-Jahres-Rhythmus eskaliert, 2004, 2008, 2012, wenn man jetzt probiert, eine Perspektive zu machen, 2016. Können Sie ein bisschen zeichnen, was es da brauchte, dass es nicht 2016 wieder zu einem kriegsähnlichen Zustand kommt wie heute?
Ein ganz entschiedener und entschlossener Effort, um den palästinensisch-israelischen Konflikt zu lösen. Der ist 4 Jahre auf Eis gelegen. Alles, was sich bewegt hat, war, dass es neue israelische Siedlungen gegeben hat und sonst nichts. Israel und auch zum Teil Palästinenser reden von Konfliktmanagement. Das heisst, man tut den Konflikt nur noch handhaben oder managen, und das ist zu wenig. Das ist der Kernkonflikt. Das hat auch eine amerikanische Kommission mit dem James Baker vor ein paar Jahren festgehalten. Das ist der Kern, den muss man lösen, den muss man Lösung finden, und das braucht es.
Und wo müsste man anfangen, die Knoten durchzubrechen, die so verworren ist, wie Sie uns jetzt dargelegt haben?
Beide Seiten zu Verhandlungen zwingen und Siedlungen einzufrieren und von der Hamas verlangen, auch die ganzen Also es braucht wie eine Gewaltverzicht von allen Seiten im Moment und dann an den Tisch und verhandeln unter ganz klaren Ziel und mit ganz klarem Rahmen.
Und wer könnte die beiden Parteien zwingen?
Das können eigentlich nur die Amerikaner.
Irene Meyer, besten Dank für das Gespräch.
Tagesgespräch mit Irene Meyer, die für Schweizer Radio DNS lange Jahre über die komplizierte Region vom Nahen Osten berichtet hat. Das waren Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Rendezvous samt Tagesgespräch gibt es natürlich auch online zum Hören oder Abladen auf rendezvous.drs.ch. Was laufend läuft, kommt auf DRS 4 News. Verantwortlich für die Sendung von diesem Montag war Thomas Müller. Für die Nachrichten der Christoph Studer, am Mikrofon Daniel Schmidt.
Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.